Geht man mit mir nochmal Kapitel 1? Also, das Problem sind, Sie haben die Unmöglichkeit gesehen. Der Grund der Kundschafter ist begründet in ihrer, nicht nur in ihrer Neugier, sondern auch in ihrem Unglauben. Sie wollen sicher gehen, ist es machbar für Sie? Und das ist oft diese Schwierigkeiten. Ich sage ehrlich, das ist Menschsein und das sind wir. Wir gucken auf die Umstände, auf die Schwierigkeiten, wir gucken auf uns, wir wägen ab, kriege ich es hin, kriege ich es nicht hin, habe ich schon mal hingekriegt, habe ich es noch nicht. Und wenn ja, okay, dann habe ich jetzt keine Angst, das habe ich schon mal hingekriegt. Alles klar, und da geht man mutig voran und dann hat man keinen Stress in dem Sinne. Ja. Und dann, wenn man sagt, oh, aber die Erfahrung habe ich nie hingekriegt, dann macht man sich dann Stress und sagt, dann wird auch nie, das beim 100. Mal auch nicht funktionieren. Wie oft habe ich schon probiert, gegen diesen Riesen anzukämpfen? Habe ich nie geschafft. Wieso soll das jetzt funktionieren? Ihr kennt so die, und das ist unmöglich. Und diese, und ich sage nicht, immer wieder, der Weg dahin ist nicht, morgens aufzustehen und sagen, Chaka, das kriegst du hin. Der Weg ist nicht positives Denken und sagen, hey, ich traue dir was zu. So schlecht bist du nicht, du bist doch ein Kind Gottes und hast doch Gaben und Fähigkeiten. Das ist nicht an dich zu glauben. Ich habe schon mal an anderer Stelle, glaube ich, gesagt, es gibt ein Lied, das muss ich immer sofort weitermachen. Eigentlich muss ich löschen von meiner Festplatte. Aber es ist im Auto auf dem Stick, bin ich zu faul. Da kann, glaub an dich, denn Gott glaubt an dich. Ja, so singt eine Frau. Ob sie es geschrieben hat, weiß ich nicht. Glaub an dich, denn Gott glaubt an dich. Da habe ich mir gedacht, wo findest du in der Bibel die Aussage, Gott glaubt an dich, darum glaubt an dich? Wo? Das ist anmaßend. Glaub an ihn, glaub an Gott. Ja, nicht glaub an dich. Glaub an Gott. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und das ist so, weißt du, Gott traust dir zu, traust dir doch auch zu. Gott glaubt an dich, du kannst es packen. Also, und das ist übrigens modernes psychologisches Evangelium, querbeet verkündigt auf allen biblischen Kanälen. Ja. Das sind für mich falsche Propheten. Auf jeden Fall, das ist nicht die Perspektive, sondern die sehen Riesen. Und merkt euch, die sehen Riesen. Und das hat ihnen den Glauben und die Möglichkeit und Vertrauen in Gott erschüttert. Und die werden, diese Riesen tauchen dann jetzt im Laufe des Abschnitts immer wieder auf. Deswegen habe ich euch gebeten, diesen Namen euch zu merken. Der wird immer wieder erwähnt. Die Lösung dahin, jetzt schaut mal Vers 29, was Mose sagt, Kapitel 1. Da sagte ich zu euch, erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Das ist das Evangelium in einer anderen Form ausgedrückt. Erschreckt nicht. Wie finden wir es, mit welcher Formulierung finden wir es noch? Sehr oft in der Bibel, vor allem, verzagt nicht, oder? Fürchtet euch nicht. Welche Stellen kennt ihr? Oder an welchen Stellen im Neuen Testament kennt ihr dieses fürchtet euch nicht? Ah ja, danke, die hätte ich gerne als erstes gehört, habe ich. Weihnachten, Gott wird Mensch, besucht diese Welt. Um was? Um sie von den Riesen zu erlösen. Und dann kommen die Engel und sagen, fürchtet euch nicht, denn heute, ich verkündige euch eine große Freude, gute Nachricht, die allem Volk widerfahren wird, denn heute ist heute der Retter geboren. Das ist, fürchtet euch nicht, das ist die Botschaft. Habt keine Angst. Fear not. Ich, so herrlich, fürchtet euch nicht. Und die letzte Stelle, wer weiß es? Ja, Offenbarung ist schon mal gut. Wenn ich sie jetzt so gemacht habe, dann weiß ich, okay. Was Jesus zu Johannes sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Er legt seine Hand, Johannes sieht ihn, fällt wie zu tot. Er sieht Jesus, den Heiligen, Herrlichen. Er sieht sich als den Sünder und fällt um, kann nicht vor ihm stehen. Jesus legt ihn die Rechte auf ihn und sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte. Und ich war tot und bin lebendig. Ich habe den Tod besiegt, fürchte dich nicht. Den schlimmsten Feind, der letzte Feind ist der Tod. Und wenn Jesus den Tod besiegt hat, den schlimmsten, den größten Riesen dieser Welt besiegt, welchen Grund haben wir zu fürchten? Kein. Fürchte dich nicht. Schaut mal, deswegen sage ich, wir sagen, ja, Jesus hat den Tod besiegt. Das Schlimmste, aber in unseren kleinen Kämpfen, wo ist da der Glaube? Wenn Jesus dieses Werk vollbracht hat, wir müssen das auf unser Leben runterbrechen und in unserem Leben in einzelnen Situationen es packen und festhalten. Festhalten. Im Glauben Gott verherrlichen, indem wir sagen, ich glaube das und ich nehme das in Anspruch, ich stelle mich auf dieses Wort. Auch wenn alle mich für naiv, für dumm, für religiös, für fanatisch halten, ich stelle mich drauf. Ich stelle mich drauf. Und wisst ihr was? Gott stellt sich dazu. Also, und jetzt, was ich euch lesen will, schaut mal, die Perspektive ist folgende, Vers 30. Fürchtet euch nicht, der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen, nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Das ist die Perspektive, das ist die Lösung. Fürchtet euch nicht. Ja, wie soll ich mich in der Situation bitte schön nicht fürchten? Ich sehe das, das ist, man kann nicht sagen, nee, fürchte ich nicht, keine Angst, hab keine Angst, geht nicht. Sondern die Perspektive ist, du musst die ändern, du musst einen anderen Blickwinkel bekommen. Und zwar, deine Augen müssen etwas anderes sehen. Deine Augen müssen etwas anderes sehen. Und was müssen deine Augen sehen? Das, was der Herr dir schon gezeigt hat. Was hat der Herr gezeigt, dem Volk Israel? Warum sollten sie nicht fürchten? Was sagt Mose? Was sagt Mose? Was hat Gott ihnen gezeigt? Noch nicht das verheißene Land. Aus Ägypten. Was ist Rausführung aus Ägypten in Begriff? Was, für was steht das? Sklaverei, Knechterei, Rettung. Er hat sie mit starker und mächtiger Hand rausgerettet. Sie konnten sich nicht befreien von... Er hat sie rausgeführt, oder? Wie hat er das getan? Oh, der hat große Zeichen, Wunder an dieser Welt, an der damaligen Welt getan, die sich versklavt hat. Er hat sie gerichtet, oder? Da gab es doch so Plagen, Katastrophen. Wisst ihr, da wird der Fluss zu rot und dann sagen die, oh, die Ägypter heulen und die Israeliten auch und sagen, oh, wir haben nichts zu trinken. Komm Mücken, ah, oh, die Nerven. Wird es dunkel, ah, werden nicht braun. Gott richtet die Welt und die Gottheiten dieser Welt. Und Gott sagt, macht die Augen auf, ich zeige euch, wer ich bin. Guckt mal, das sind alles sogenannten Götzen. Wer ist stärker als ich? Niemand. Und sie probieren es und die bringen Götzen und falsche Propheten da auf, die versuchen das nachzuahmen. Aber sie scheitern alle. Warum? Das hat Gott aus einem einzigen Grund gemacht. Er hätte sie doch einfach so rausführen können, oder? Hat er nicht gemacht. Warum so ein Spektakel? Damit sie etwas sehen. Sie sollen ihn dadurch kennenlernen. Denn guck mal, wie viele Jahre war dieses Volk in Ägypten? Über 400 Jahre. Und? Wissen Sie, wer ihr Gott ist? Nee. Sie haben keine Ahnung, wer er ist. Wisst ihr, was Gott... Ich habe das schon mal gesagt, aber schon viele Jahre her. Gott gibt eine Visitenkarte ab und sagt, das bin ich. Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wer euch rettet? Das bin ich. Und auf diese Visitenkarte steht 10 Punkte. 10 Vorstellungen. Das bin ich. Später macht er nochmal eine Visitenkarte, aber die ist aus Stein dann. Das bin ich. Gott stellt sich nach und nach dem Volk vor. Und die müssen sehen, wer Gott ist. Denn warum müssen sie es sehen? Warum musste Gott das so tun? Kam er nicht und sagt, hallo, hier bin ich? Wisst ihr warum? Weil keiner am Leben bleiben würde, wenn sie Gott wirklich sehen würden. Wenn jemand Gott schauen würde von Angesicht zu Angesicht, er müsste sterben. Aber wenn man Gott nicht sehen kann, wie kann man ihm dann vertrauen? Versteht ihr? Also sagt Gott, ich stelle mich vor, ich zeige euch, ich werde euch in all diesen Dingen, die ich tue, werde ich euch zeigen, wer ich bin. Macht nur eure Augen auf und erkennt mich darin. Und fürchtet mich. Versteht, wer ich bin. fürchtet nicht die Menschen, nicht die Situation, fürchtet mich, nicht Ägypter, nicht das Heer. Als spätestens, als dass Gott das ganze Heer von Pharao im Toten Meer tötete, was für eine Macht demonstriert er? Mit diesem Wissen, oder? Mit diesem Wissen. Damals war das eine Welt, könnt ihr euch vorstellen, heute, ich weiß nicht, USA oder China. Keine Ahnung. Zieht herauf und Gott vernichtet sie in einem Schlag. Und dann kommt Deutschland. Hubschrauber funktionieren nicht gescheit. Sprit fehlt bei den Flugzeugen. Technik veraltet. Keine Ahnung. Und man fürchtet sich und denkt, oh, da kommt ein Arbeitskollege. Da kommt irgendjemand und wirft in die Hosen. So, das ist das Verhältnis. Das ist das Verhältnis. Und sie haben das erlebt, Gott hat ihnen gezeigt und sie sehen die Riesen. Nee, unmöglich. Ja, hallo, was habe ich euch gezeigt? Warum habe ich euch durch das Tote Meer geführt? Warum denn? Damit ihr seht, was ich tun kann. Damit ihr euch nicht fürchtet. Ich beschütze euch. Wie oft hat der Herr uns schon beschützt? Hä? Wie oft hat der Herr uns gezeigt, dass er zu retten vermag? Und dann kommen wir in die nächste Situation. Und wisst ihr, was unser Problem ist? Wir vergessen es. Unser Abschnitt. Darum eine gesunde Erinnerung. Schau dir, vergiss nicht, woher du kommst. Vergiss nicht, woher du kommst. Vergiss nicht, was Gott mit dir schon alles auf dem Weg getan hat. Ganz ehrlich, das hilft mir. Wenn meine Seele betrübt ist, dann sage ich, Seele, fürchte dich nicht. Ich mache so Selbstseelsorge. Habt ihr schon mal gemacht? Ja, ich mache Selbstseelsorge. Ich habe nicht viele Seelsorger, zu denen ich hingehe. Leute kommen zu mir, aber irgendwo muss ich auch hin. Also gehe ich auch zu mir. Mal einen Termin. Sage, heute muss ich mal reden. Komm nicht weiter. Okay, was hast du zu sagen? Und sage, ja, schreck nicht. Sei mutig und stark. Ah, okay, danke. Gehe ich wieder aus dem Büro. Nein, aber was ich echt mache, ist, in solchen Zeiten, ich nehme die Zeit und ich sage, Willi, vergesst nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Ich sage meiner Seele, das sind Psalmen, Selbstseelsorge. Der Psalmist erinnert sich selbst und sagt, hey, Seele, du bedürftiges Wesen, du armes, kleines Wesen, vergiss doch nicht, was da stimmt. Und dann denke ich an die Wunder, ich denke an die Wege, ich denke an die Erhörungen, an die Segnungen und auf einmal beginnt meine Seele wieder zu atmen und wird ruhiger. Und ich kann es euch nicht erklären, aber ich weiß, wenn auf einmal Friede kommt. Und die Seele sagt, vielen Dank, hat gut getan. Ja, das ist nicht vergessen. Lasst uns, was hat uns der Herr gezeigt? Schaut mal, der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen. Wo ist der Herr? Versteht ihr, das Bild ist nicht so, wir rennen wie die Blöden, bäm, stoßen wir an einen Riesen, oh, Herr, bitte, kannst du kommen, mir helfen? Versteht ihr, das ist nicht das Bild, da ist einer schon lang voraus, wir laufen hinterher, das ist Nachfolge. Und wisst ihr, wohin der Jesus gegangen ist? Der ist vorangegangen und deswegen heißen wir Jünger, weil Jünger heißt Nachfolger. Wir müssen nicht den Weg zuerst gehen. Wir gehen keinen Weg, den Jesus nicht schon gegangen ist. Wir gehen keinen Kampf, den er nicht schon gekämpft hat. Wir kämpfen keine Versuchung, die er nicht schon durchfochten hat. Wir bekommen keinen Sieg, den er nicht schon vorher erkämpft hat. Versteht ihr das? Wir kommen nicht und sagen, Jesus, ein Problem. Jesus sagt, okay, neu für mich heute. Mensch, da lassen wir mal überlegen, was können wir da machen? Ich muss kurz mal beraten. Papa, das habe ich noch nie durchgemacht, was der Willi durchmachen muss. Keine Ahnung, wie kriegen wir das hin? Alles, in allem versucht, wie wir, in allem. Deswegen mag ich das. Der Herr zieht vor euch vor. Und Jesus sagt, ich gehe und dann werden alle hinterherkommen. Das hat er doch immer wieder gemacht in der Wüste, geht 3 Tagesreisen. Haben wir uns nicht das alles angeschaut? Diese 3 Tagesgeschichte, 3 Tage sterben, auferstehen. Alles für uns vorher gegangen. Er geht vor uns her. Das ist das Vertrauen. Deswegen habe ich gesagt, egal wo du deinen Fuß hinsetzt, wer war vorher schon da? Er. Es gibt keinen Ort, wo er nicht vorher schon da war. Es gibt kein Leid, wo er nicht schon vorher da war. Es gibt keine Schwierigkeit, wo er nicht schon vorher da war. Wenn, liebe Freundinnen und Freunde, wenn du das anfängst zu glauben, dann kommt deine Seele zur Ruhe. Das ist das Auge im Sturm. Das ist das Auge im Sturm. Das tobt immer noch, aber du wirst da in der Ruhe sein. Und alle werden sich mitdrehen und denken, wie kann der so ruhig sein? Ich finde es schön. Herrlich. Das ist für mich Evangelium. Also, aber sie tun es natürlich nicht. Warum? Werde ich euch gleich zeigen, also gleich auf jeden Fall zeigen, definitiv, habe es mir aufgeschrieben. Warum tun sie es nicht? Okay, also, das ist kurzer Einblick oder Rückblick in diese 40 Verse. Erstaunlicherweise, schaut mal, stehen sie jetzt da und im Unglauben und Gott sagt, ihr kommt da nicht hinein. Und Gott sagt, okay, das war's. Dann tun sie Buße anscheinend, weinen und sagen, jetzt nehmen wir es halt doch in Anspruch und dürfen da nicht hinein. Und wer weiß noch, warum nicht? Und ich hoffe aus dem, was ich versucht habe, heute beizubringen, in der ersten Stunde, warum dürfen sie da nicht hinein? Weil sie nicht geglaubt haben, ist ja, aber das ist, darf ich ganz ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen zu negativ. Ja, ehrlich, das ist so, nicht geglaubt. Und dann gehen wir nach Hause, wir müssen glauben. Die hat Gott nicht erkannt. Die können ja nicht glauben, weil sie ihn nicht kennen. Also sagt Gott, jetzt glaubt doch einfach an mich. Ja, aber wir kennen doch nicht. Was muss Gott, versteht ihr? Was sagt die Schrift? Woher kommt der Glaube? Die Predigt. Und die Predigt? Das ist Gottes Wort. Wir müssen Gott begegnen. Man muss ihn begegnen, um an ihn glauben zu können. Ist der Glaube an unser Werk? Versteht ihr? Das ist der Punkt. Wir denken, ich muss nur genug glauben. Da kommt eine schwierige Situation. Und was machen wir? Wir beginnen in unserem Kopf, ein Glauben zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Wir denken, daran denken ist Glauben. Ich glaube. Guck, oh nein. Ich glaube, es wird schon. Das ist Einreden. Das ist nicht der biblische Glaube. Dass ich glaube, morgen ist gutes Wetter. Und weil ich so dran glaube, wird es. Und dann denke ich die ganze Zeit, es wird gutes Wetter. Noch nicht. Es wird gutes Wetter. Das ist nicht Glaube. Genau das Gleiche auch in Bezug auf unsere, in der Schrift. Das ist nicht Glaube. Ich rede es mir ein. Denn was, wisst ihr was? Ich kann mir es einreden. Dann mache ich die Augen auf und dann war es das. Das entspricht nicht der Realität. Das hat keine Auswirkungen. Das regnet immer noch nicht, weil ich es mir einrede. Glaube ist nicht, ich rede mir ein, Gott ist groß. Glaube ist, ich habe gesehen, Gott ist groß. Glaube ist, ein Überführtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein. Wie kann ich aber diese Dinge, die man nicht sieht, sehen? Wer muss uns das geben? Der Herr muss sich uns offenbaren. Denn wir werden gerettet, nicht aus Werken und das nicht aus Glauben. Beides nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott muss unseren Glauben, uns den Glauben schenken. Er muss unseren Glauben füllen. Er muss, und wie macht er das? Er sagt, okay, ich zeige euch, wie ich bin. Versteht ihr? Je mehr sich Gott uns zeigt, umso mehr wird unser Glaube stärker und wachsen. Versteht ihr? Wir machen den Glauben nicht dadurch groß, dass wir in unseren schwierigen Situationen glauben. Das ist unmöglich. Wir machen unseren Glauben dadurch groß, in den schwierigen Situationen auf Gott schauen. Wisst ihr, was dann passiert? Automatisch der Glaube. Wie kann ich das erklären? Das ist ein geistliches Geheimnis. Es entzieht sich unserer Machbarkeit. Schaut mal, jetzt sind sie da. Und jetzt sagt Gott, ihr kriegt es nicht. Jetzt wollen sie es. Natürlich, was sie nicht kriegen, das wollen sie. Man will immer das, was man nicht kriegt. Ihr könnt Land haben. Nee, wollen wir nicht. Ist uns zu schwer. Ihr kriegt es nicht. Oh, jetzt wollen wir es haben. So funktionieren wir. Gott verbietet, dann wollen wir es. Nee. Warum sage ich negativ? So, die haben nicht geglaubt. Was? Sie haben es nicht in Anspruch nehmen können, weil sie Gott nicht kannten. Jetzt verstehen wir das, weil sie ihn noch nicht genug gesehen haben. Das hat in Ägypten nicht gereicht. Eigentlich schon der Hammer, aber nicht gereicht. Ganz ehrlich, Was ist das Pendant zu Ägypten? Was ist das Gegenstück? Für was ist Ägypten Schatten und Bild? Die Rettung aus Ägypten, für was? Das Gegenstück ist die Rettung nicht von Ägypten, sondern nicht der Sklaverei von Pharao, sondern die Rettung vom Teufel, vom Tod und von der Sünde, richtig? Und zwar die Rettung in Christus Jesus. Das ist das Gegenstück, okay? Ist das schon passiert oder nicht? Deswegen schreiben doch die Aposteln und die Evangelisten, mindestens so und so viele Zeugen waren da. Die haben es mit ihren Augen gesehen. Was schreibt Johannes? Wir haben es mit eigenen Händen betastet, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Die haben es miterlebt, die kamen hinein. Warum ist Johannes und Petrus zum Grab rennen müssen? Sie mussten hineingucken, nicht da. Die haben es gesehen. Engel kamen. Die haben es gesehen. Wie ihr mich auf den Wolken zum Himmel, zum Vater aufsteigen gesehen habt. Die haben es gesehen. Gott hat es ihnen buchstäblich gezeigt. So, was glaubt ihr, was ist größer? Den Teufel zu besiegen oder den Pharao? Den Tod zu besiegen oder die Dämonen zu besiegen? Die Dämonen zu besiegen oder die Heeresmacht Pharaos zu besiegen? Versteht ihr, was ich meine? Da wurde uns etwas gegeben, was wir sehen können. Und genauso, und dann mit dieser Erfahrung stehen wir und dann sagt Gott, nimm das Land. Nimm meine Verheißung in Anspruch. Und wir stehen da und sagen, unmöglich, es ist viel zu groß. Mein Fleisch ist zu stark, die Sünde ist zu stark, die Versuchung ist zu groß, die Kinder sind zu schwer, der Nachbar ist zu ärgerlich, ich bin nicht schön. Keine Ahnung. So, wir haben, das ist nichts anderes, das ist genau das. Wir haben etwas, wo wir zurückschauen können und sagen, da wurde die Grundlage gelegt, das können wir, und darauf wollen wir, das wollen wir sehen. Aber wir gucken da gar nicht hin. Wir kommen nicht auf die zurückzuschauen und sagen, okay, was hat Jesus alles getan? Wir gucken nicht zurück. Wir haben keinen gesunden Rückblick. Und deswegen scheitern wir in kleinen Situationen, weil wir nicht gesund zurückschauen. Wir schauen ungesund zurück. In dem Sinne, es war alles besser. Wir schauen nicht in dem zurück, weil wir verstehen, was ist da passiert? Der Herr Jesus ist vorangezogen. Er ging vor uns her. Kein Riese kann gegen ihn kämpfen. Keiner. Das ist nicht, oh, wir kriegen es hin, es ist möglich, wir haben genug. Nein, 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 wir nicht, wir schauen nicht auf uns. Wir glauben, unser Herr kämpft für uns. Das ist. Und wenn ich das schauen darf, dann wird mein Glaube wachsen. Je mehr ich das sehen darf, umso fester. Eine gute Schwester kam zu mir zum Gespräch und das. Ich sage euch nicht was, weil das ist Seelsorge und in diesen Dingen. Aber was mir so schön war, hat viele Fragen anscheinend. Viele Fragen kam rein und dann sagt sie mir, ich sage, okay, wo liegt's? Was sollen wir reden? Ich habe mir gedacht, eigentlich nur über eins. Erzähl mir nochmal etwas vom Evangelium. Und das dachte ich, wie herrlich. Erzähl es mir einfach nur das. Ein bisschen vom Evangelium erzählt, Friede kam wieder ins Herz, ist wieder gegangen. Wir können jetzt über einzelne Schwierigkeiten, Probleme, sie wollte einfach nur noch im Evangelium ein bisschen baden. Wieder ein bisschen da eintauchen. Weil, warum? Weil das stärkt Glauben, das stärkt die Seele, das richtet wieder. Dachte ich, wie süß ist das denn? Nicht, dass sie es nicht versteht, nicht, dass sie es nicht glaubt. Sie wollte es einfach nochmal hören. Ich denke, das ist ein guter Rückblick. Ich will einfach nur mal anschauen, weil ich weiß, es wird mir gut tun. Ich weiß, wenn ich mir die Probleme anschaue und über die Lösungen nachdenke, oh, schwere Arbeit. Ob man da ermutigt nach Hause geht, ist eine andere Geschichte. Aber ich weiß, wenn ich das über das Evangelium nachdenke, dann wird es mir wieder gut gehen. Das ist weise. Das ist ein guter, ein gesunder Rückblick. Und Jesus schickt sie, und Jesus ist definitiv das, der Herr. Erlaubt ihnen nicht, da hineinzugehen. Nicht, weil ich sage, jetzt habt ihr nicht geglaubt, jetzt dürft ihr nicht hinein. Wisst ihr warum? weil sie, schaut mal, sie haben es ja trotzdem getan, gell? Sie sind doch wieder rein, oder? Und, haben sie gewonnen? Nicht. Die wurden alle aufgerieben und getötet und verjagt. Sie haben es nicht hingekriegt. Warum nicht? Der Herr war nicht mit ihnen. Aber warum war er nicht mit ihnen? Weil sie ihn nicht kannten. Weil sie nicht in seinem Willen handelten. In ihrem eigenen. Die Sache ist egal. Die Sache absolut egal. Warum dürfen sie da nicht hinein? Der Herr ist nicht ein widersprechender und an sich verneinender Gott, der einmal A sagt und im nächsten Moment B sagt. Wenn er sagt, ihr geht hinein und sie können nicht hinein wegen Unglaubens, dann wird er nicht im nächsten Moment sagen, ja okay, probieren wir es noch einmal. Er sagt, ich muss euren Glauben stärken. Nein, ich muss euch erst den Glauben geben. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? 38 Jahre muss das Fleisch sterben. Der Unglaube muss sterben. Und er wird jede Gelegenheit nutzen, bis das letzte Stück Fleisch tot ist. Das ist die Wüstenwanderung. Bis der letzte zu Kampf gerüstete Mann. Gell? Warum? Die armen Kerle. Warum hat der Herr auf sie es abgesehen? Um was geht's hier? Für was stehen diese kampfgerüsteten Männer? Fürs eigene Kämpfen. Das sind nicht Kinder, das sind nicht die Unmündigen, das sind die Kämpfer. Das sind die Streiter, die für sich einstehen, fürs Volk einstehen. Das sind die Kämpfer, Werkegerechtigkeit, Fleisch. Und der Herr sagt, der Letzte und bis der Letzte sterben muss. Und so lange werden wir Kreise drehen, bis das Volk komplett, bis das Alte gestorben ist. Sieh, alles ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Es muss alles neu werden. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, eine neue Generation muss hier herantreten, die was? Die glaubt, die vertraut, die Gott gesehen hat, die Gott geschaut hat. Und schaut mal, jetzt drehen sie 38 Jahre. Und während diese 38 Jahre drehen, motzen und murren die das Fleisch und stirbt. Und die neue Generation erlebt ein Wunder nach dem anderen, bekommt ein Zeichen nach dem anderen, bekommt eine Bewahrung nach der anderen und wird gestärkt, 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 bis Gott sagt, lange genug habt ihr gedreht. Ich liebe diesen Aussatz, dann lange genug. Das heißt, in meinem Zeitplan, jetzt ist gut. Gibt es was Schöneres? Also bei mir ist es, morgen ist lange genug. Versteht ihr, so Prüfung, oh, Herr, lange genug hast du es mir auferlegt. 2 Wochen, Herr, übelst lange. 1 Jahr. Ich weiß noch, in meiner schwierigen Depressionsphase, ich dachte, Herr, ich halte es nicht aus. Wie lange willst du das noch? Wie lange? Fühlt sich wie mein Leben lang. Und ich, wisst ihr was, nur meine Gedanken dran. Es kommt der Tag, da wird der Herr sagen, lange genug. Das ist der schönste Tag, den es gibt. Wenn der Herr sagt, lange genug. Wenn er sagt, und wisst ihr was? Überlegt nun mal, oh Mann, wie könnte ich diese herrliche Sachen euch sagen? Überlegt euch mal, wenn in eurem Leben auf einmal etwas passiert und ihr wisst, da passiert, da handelt Gott gerade. Wisst ihr, was dann passiert? Dann hat Gott gesagt, lange genug. Dann hat er auf dich Acht gegeben und gesagt, okay, das ist der Tag, da machen wir weiter. In dem Moment, wo es in meinem geistlichen Leben ein Fortschritt bin, das ist für mich so ein schöner Tag, weil ich weiß, Gott sagt, okay, next step. Könnt ihr es verstehen? Ich weiß nicht. Das ist für mich Gnade bei Gott. Das ist so ein herrlicher Gedanke. Weil warum? Man dreht Kreise, dreht Kreise, dreht Kreise. Nichts tut sich. Und auf einmal, man steht morgens auf und ein anderer Tag beginnt und es ist etwas Neues. An dem Tag hat er gesagt, okay, wir kommen aus der Schleife raus und wir machen den nächsten Schritt. Das ist ein schöner Tag. Das sind Tage, wo in denen man wirklich Gottes Handeln so erlebt, wo man weiß, okay, jetzt geht er mit mir weiter, jetzt passiert wieder was Neues. Jetzt traut er es mir zu, den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt hat er mich soweit. Ja? Und selbst wenn ich mich noch nicht mal so weit sehe. Versteht ihr? Wenn der Herr sagt, es ist lang genug, dann ist es lang genug. Nee, Herr, schon immer noch unmöglich. Nein, es ist lang genug. Das hat gereicht. Das, was ich dir in diesen 38 Jahren gezeigt habe, muss reichen. Nächster Schritt. Und wunderbar, herrlich. Jetzt passiert es so. Also, der Grund, warum er sie wieder zurückschickt, ist nicht, versteht ihr, ist nicht nur Strafe, sondern das ist für mich Gnade im Gericht. Das ist für mich Erziehung. Das ist jetzt Vorbereitung. Darf ich euch sagen, wusste Gott vorher schon, dass das passiert? Natürlich. Der ist doch nicht naiv. Warum hat er es trotzdem gemacht? Er hätte sie ja gar nicht dahin brauchen, hinführen müssen. Er hätte ihnen sagen können, ich gebe euch das Land, ihr werdet es nicht wollen, also kriegt ihr es nicht. Kürzen wir es ab, machen wir aus 11 Tagen eine Minute. Reicht doch auch. Ich weiß, ihr werdet es nicht hinein. Hätte doch machen können. Er hätte doch gar nicht anfangen brauchen. Er hätte doch gar nicht Menschen machen müssen. Er wusste doch, dass wir doch sündigen, Sündenfall, alles. Er hätte doch alles sich sparen können. Warum das Ganze? Er weiß es doch. Er schon. Aber er weiß nicht. Wir. Damit wir Gott verstehen. Damit wir sein Handeln. Damit wir uns verstehen. Und damit wir verstehen, was notwendig ist, lässt Gott uns das erleben. Das heißt, er führt sie an die Grenzen, um erstmal zu zeigen, schau mal, das könnt ihr haben. Aber wisst ihr was? Ihr seid noch gar nicht so weit. Und damit ihr es haben könnt, muss ich mit euch ein paar Runden drehen. Okay? Nein, bitte nicht. Doch, müssen wir machen. Ab, los geht's. Zurück. Wohin? In die Wüste. Ihr könnt es nicht hier beibringen, weißt du? Kannst du nicht hier so schön am Bach und so? Könnt ab und zu mal rüber gucken, vielleicht ein paar Sachen holen. Nein, ab in die Wüste. Oh, bitte nicht zurück. Doch, zurück. Oh, das muss das der ekligste, schwerste Weg sein, oder? Ab, zurück, wo man herkam. Da will man auch gar nicht mal hin eigentlich, gell? Sie müssen das zurück. Aber schaut mal, wie sie das tun. Und da war ich schon wiederum schon letztes Mal. Oh, heute ist mehr. Ja. Ich hoffe, für euch klingt so, als ob ich es noch nie gesagt habe. Für mich fühlt es sich so an. Kapitel 2, okay? Schaut mal, also das sind wir auch durch. Kann ich wieder auch wieder grau machen. Jetzt sind wir hier. Was macht Gott? Vers 1 heißt, und wir wandten uns und brachen auf zur Wüste, auf den Weg zum Schilfmeer, wie der Herr zu mir geredet hatte. Also ab zurück zur Wüste, auf dem Weg zum Schilfmeer. Warum sagt er das? Das ist die Erinnerung, wo kamen wir her? Gehen wir nochmal den Weg zurück. Im Prinzip, okay, nicht geschafft, einmal also komplett zurück und dann starten wir noch einmal. So. Vers 2. Und der Herr redete zu mir und spricht, lange genug, das ist das, lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen. Wisst ihr, wie lange? 38 Jahre. Das heißt, schaut mal, die 38 Jahre, eigentlich in 2 Versen. Wir verstehen ja, weil wir 2. Buch Mose kennen, weil wir 3. Buch Mose, 4. Buch Mose kennen. Wir wissen, was da alles passiert ist. Aber das war alles notwendig. Und jetzt ist lange genug. Wisst ihr, über welches lange genug ich mich am meisten freue? Und auf welches lange genug ich mich freue? Wenn der Herr sagt, lange genug, und dann sagt er, jetzt gehen wir ins verheißene Land. Es kommt. Oh, genug auf dieser Welt, in diese Wüste runden gedreht. Versteht ihr, dieser Tag wird kommen. Und er wird sagen, Jesus, lange genug haben sie die Kreise gedreht. Hol sie. Die müssen jetzt rüber. Das ist das Schönste. Das wird der Augenblick sein. Da wird sich das erfüllen, was wir hier als Schattenbilder hier haben. Aber das Herrlichste, Gott wird das sagen. Es wird ein Tag X geben. Und der steht schon fest in seinem Kalender. Also, lange genug. Und jetzt ziehen sie. Und jetzt, schaut mal, jetzt haben wir diesen Abschnitt. Also wir haben zwischen... Jetzt diese 38 Jahre und jetzt geht's los. Jetzt ziehen sie los und bekommen sie eine Lektion. Jetzt greift Mose aus diesen vielen Lektionen ein paar ganz, ganz, ganz wichtige. Jetzt kommen sie wieder, nachdem sie Gott kennengelernt haben und nachdem sie in, erfahren haben als ihr Beschützer, als ihr Arzt, als ihr Fürsorger, als ihr Hirte und all diese Dinge, gehen sie und bevor sie jetzt wieder dahin kommen, wo sie woher kamen, nämlich in das Gebiet, wo Riesen sind, zeigt ihnen Gott etwas. Jetzt kommen ein paar super, super wichtige Lektionen. Jetzt kommen ein paar sehr, sehr wichtige Ereignisse. Pädagogisch sehr wertvoll. Wisst ihr was? Vor 38 Jahren haben sie sich vor den Riesen in die Hosen gemacht. Nachher haben sie Gott kennengelernt. Und jetzt bringt Gott sie hin und stellt sie wieder Riesen vor ihnen. Und jetzt, was machen sie jetzt? Und bevor Gott sie wieder vor Riesen stellt, gegen die sie kämpfen müssen, in seinem Namen, in seiner Macht, in seiner Stärke, macht er etwas Wunderbares. Er bringt ihnen bei und sagt, wisst ihr, die sind besiegbar. Das, was jetzt kommt, ist eine Lektion. Er zeigt ihnen, die sind besiegbar. Und wisst ihr was? Vor euch haben schon Leute mal Riesen bekämpft. Und das macht er, indem er Folgendes. Ich lese ab Vers 2. Und er redete zu mir und sprach, lange genug, also habe ich vorgelesen, Vers 5. Nein, Vers 4. Und gebiete dem Volk und sage, ihr werdet nun durch das Gebiet eurer Brüder, der Söhne Esaus, durchziehen, okay? Sie müssen durch das Gebiet Esaus, Edom. Bei den Edomitern müssen sie vorbei. Wir kennen Esau. Wer ist der? Der Bruder von Jakob. Was sagt die Schrift? Esau habe ich gehasst. Wen hat Gott geliebt? Jakob geliebt. Also Esau ist nicht die Segenslinie. Jakob ist die Segenslinie. Wer hat den Segen bekommen, Gottes? Jakob, nicht Esau, richtig? Obwohl Jakob ein Betrüger war und all diese Geschichten. So, Esau ist nicht der Gesegnete, gell? Jakob ist der Gesegnete. Zu wem redet Gott gerade? Zu Jakob. Nämlich Jakob ist nicht nur eine Person, Jakob ist das Volk Gottes. Israel, das ist Jakob, richtig. Wir können diesen ganzen Weg alle mitgehen, hoffentlich. So, jetzt schaut mal, jetzt sagt Gott, okay, ich führe euch mal bei Esau vorbei. Sagt mal Hallo. Sagt euren Bruder Hallo. Da gehen sie bei Esau vorbei. Und dann sagt Gott, aber ihr dürft das Land nicht einnehmen. Ihr dürft sie nicht bekriegen. Ihr müsst euch alles da kaufen. Wieso das denn? Ja, das gehört nicht euch. Kriegt ihr nicht. Abgesehen davon, dass in dieser Welt uns nichts gehört, gell? Hier bleiben wir nicht. Eine wichtige Wahrheit. Die zweite ist, guckt euch das an. Wieso führt er sie da vorbei? Ich lese euch vor. Schaut mal, Vers 5. Lasst euch nicht in Streit mit ihnen ein, denn ich werde euch von ihrem Land auch nicht eine Breite oder eine Fußsohle geben. Denn das Gebirge Seir habe ich dem Esau zum Besitz gegeben. Also, Seir gehört Esau. Hat sich Esau erkämpft? Hat Esau sich genommen? Wem gehört die Welt? Wer gibt was? Gott gibt's Esau, okay? Das merken wir. Das heißt, Gott kann sagen, Jakob, du kriegst oder Esau, du kriegst. Gott macht es. In dem Fall hat er dieses Gebiet aber Esau gegeben. Jakob habe ich dir nicht gegeben. Kannst du nicht erobern. Aber ist auch cool. Ist doch auch mein Feind. Ist doch kein Gesegneter. Kann ich doch töten, oder? Gott sagt, nein. Wenn du was willst, kaufst dir. Gehört dir nicht. Das musst bezahlen. Gehört dir nicht. Okay. Nahrung sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu essen habt. Und auch Wasser sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deine Hand gesegnet. So, von wem hast du es zu erwarten? Von Gott. Der Herr versorgt dich. Jakob versorgt dich nicht. Erinnert euch an die Geschichte Abrahams? Und als er gegen Sodom, die Könige, also Sodom befreite und Lot befreite, König von Sodom hat er befreit, die vier Könige kamen, könnt ihr euch erinnern? Und dann kam Melchisedek ihm entgegen, gell? Warum? Eine tiefe Wahrheit, aber ein Grund warum. Abraham, bevor du jetzt zu dem König von Sodom gehst, da wird er nämlich anbieten, alles zu behalten. Wer hat es dir gegeben? Wer hat dir die Feinde in die Hand gegeben? So, wer macht dich reich? Nicht der König von Sodom. Nicht, dass du auf den Gedanken kommst, du hast es dir erkämpft. Das ist eine immer in deinen Ausdrücken. Wer hat dir die Macht gegeben mit 300 Hanseln hier? So. Also der Herr, die Perspektive ist, Denn der Herr, dein Gott, hat in allen deiner Hand, in allen deinen Tun gesegnet. Auf deine Wanderung durch die große Wüste, die 40 Jahre, ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Er hat dir an nichts, gemangelt. Das ist immer wieder die Ausrichtung. Der Herr versorgt dich. Nicht die Welt, nicht die Wüste, nicht Esau. So, Vers 8. Und wir zogen von unseren Brüdern, den Söhnen Esau, die in Seir wohnen, weiter weg von der Araberstraße von Elat, also die Namen, Entschuldigung, und wandten uns und zogen auf den Weg zur Wüste Moabs. Da sprach der Herr zu mir, befehde Moab nicht und lass dich nicht mit ihnen ein, denn ich werde dir von seinem Land kein Besitz geben. Denn A habe ich den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. So, dieses Land habe ich dem Esau gegeben, richtig. Haben Sie es? Haben Sie es. Dieses Land habe ich Lot gegeben. Haben Sie es? Haben Sie es. Sind das Gesegnete? Lot ist wer gewesen? Neffe von Abraham. Als Gott gesagt hat, Abraham, ich werde dich segnen, sich mehren. Der Segen lag auf Abraham. Dann sagte, da wurden sie groß und dann sagte Abraham, Lot, wir müssen uns trennen. Geh du hin, dann gehe ich woanders hin. Und dann hat Lot was gewählt? Das Bessere. Und was passierte? Gott kommt und sagt, Abraham, mach die Augen auf, dir gebe ich's. Wer wird erben? Lot oder Abraham? Abraham. Guck mal, wer wird erben? Esau oder Jakob? Jakob. Und Gott führt sie vorbei an den Ungesegneten. Gott führt sie an den vorbei, den sie kennen. Und wisst ihr, was er macht? Er sagt, schaut mal, haben sie es schon? Ja. Haben die es auch schon? Ja. Was mit euch? Ja, wir noch nicht. Ja, warum das denn nicht? Ja, da waren doch Riesen, gell? Ja, aber glaubt ihr, im Land Esau waren keine Riesen? Glaubt ihr, im Land Lot waren auch keine Riesen? Doch. Schaut mal, Vers 10. Früher wohnten die Emitter drin. Ich habe euch gesagt, euch diesen Namen zu merken, gell? Vor wem haben sie sich so erschrocken? Vor wem sind sie geflohen? Da sind ein paar Emitter drin. Das sind nicht das Volk, da waren ein paar rumgelaufen. Da waren auch solche Großen. Aber hier wohnten die da drin, die Emitter drin. Ein großes und zahlreiches und hochgewachsenes Volk, wie die Anakitter. Auch sie werden für Riesen gehalten. Wie die Enakitter, die Moabiter, aber nennen sie Emitter. Lasst euch mit den ganzen Namen nicht verwirren. Der Punkt ist, hier wohnen was? Nein, hier wohnen nicht, hier wohnten. Riesen. Und wer hat's jetzt? Lot. Wer hat's? Esau. Ja, wie haben sie das denn hingekriegt? Wie? Er hat's ihnen gegeben. Okay? Habt ihr's verstanden? Sagt Gott. Er schickt sein Volk vorbei und sagt, okay, schau mal, habe ich es gegeben? Haben sie es bekommen, obwohl Riesen drin waren? Nächstes Land. Habe ich es gegeben? Ja, obwohl Riesen drin waren. Warum macht er das? Er bringt sie nämlich gleich wohin? In ein Land, wo Riesen sind. Und was müssen sie dann wissen? Wenn es Gott gegeben hat, dann kann man es auch haben. Versteht ihr? Das ist die Lektion. Das ist nicht einfach nur bloße Wiederholung, das ist Gegenstandslektion. Es ist auch nicht einfach, okay, welchen Weg nehmen wir? Ah, da ist Stau, geh mal da. Nein, das ist ganz bewusst von Gott hingeführt. Und jetzt schaut mal, gehen wir, Vers 14, 15 habe ich euch schon vorgelesen. Diese, sagt Mose, so, das war's. Wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, die alle Alten sind jetzt tot. Die Ungläubigen sind tot. Das Fleisch ist tot. Jetzt steht eine neue Generation, Vers 16. Und es geschah, als die kriegstüchtigen Männer aus der Mitte des Volkes vollständig weggestorben waren. Da redete der Herr zu mir und sprach, du wirst heute in das Gebiet von Moab und von Ar durchziehen und dich den Söhnen Ammon nähern, bis du ihre Grenze gegenüberstehst. Du sollst sie nicht befehden und dich nicht in Streit mit ihnen einlassen, denn ich werde dir von dem Land der Söhne Ammon keinen Besitz geben, denn ich habe es den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Auch dies wird für ein Land der Riesen gehalten. Riesen wohnen früher darin und die Ammoniter nennen sie Samsumiter, ein großes und zahlreiches und hochgewagenes Volk, wie die Enakriter. Also immer wieder, merkt ihr, es wiederholt sich das Gleiche. Die Formulierung wiederholt sich, die Lektion wiederholt sich. Und der Herr vernichtete sie. Und der Herr vernichtete sie vor ihnen, und sie verdrängten sie und wohnten an ihrer Stelle, so wie er es für die Söhne Esau getan hat, die in Seir wohnten, von denen er die Horiter vernichtete, sodass sie verdrängten und an ihrer Stelle wohnten bis auf diesen Tag. Er fasst es nochmal zusammen. Er sagt, die Alten sind gestorben. Richtig, jawohl. Jetzt, der Herr vernichtete sie, er trieb sie vor ihnen aus und jetzt wohnen sie darin. Und jetzt sagt er, okay, jetzt machen wir es auch. Lasst uns angehen. Jetzt seid ihr soweit. Aber bevor ihr die wirklichen Feinde Riesen besiegt, lasst uns mal so ein Praktikum machen. Wir machen eine Proberunde. Weil zweimal wäre blöd an der Grenze und wieder zurück. Komm, wir machen es vorher schon mal. Wir üben das Ganze. Und was jetzt kommt, ist nicht, okay, Gott sagt nicht, da dürft ihr und dann dürft ihr und dann sagt man, was will er eigentlich? Warum dürfen wir das nicht? Warum dürfen wir es hier? Gott sagt, okay, den habe ich gegeben, damit ihr lernt, ich kann es tun. Und jetzt macht ihr das mal. Und jetzt gibt er in diesem Leben, auf der anderen Seite, also nicht, also auf dieser Seite, also in der Wüste sozusagen, noch nicht im Verheißenen, gibt er ein Lernfeld. Er gibt so einen Bereich und dann sagt, hier gibt es ein Stück Land, lass uns mal das probeweise in Anspruch nehmen. Lass uns das probeweise mal erobern. Das macht er jetzt hier. Und übrigens, dieses Land haben dann Gad, Ruben und Halbestand Manasse gesagt, ja, wir sollen dann nochmal kämpfen. Das langt doch hier. Wir bleiben lieber hier. Gott gibt uns in gewisser Weise ein Erprobungsfeld. Er zeigt uns seine Macht und dann gibt er uns so Gelegenheiten, wo wir in diesem Leben gegen Riesen kämpfen, gegen Sünde, Tod und Teufel. Und wo wir das in Anspruch jetzt schon in Anspruch nehmen, was wir eines Tages in vollem Maße bekommen. Versteht ihr? Mit diesen kleinen Kämpfen lässt er uns kämpfen, um uns darauf vorzubereiten, den letztendlichen Kampf zu gewinnen und dann wirklich ins verheißene Land hineinzukommen. So. Wenn wir die Lektion vorher gelernt haben, dann sind wir in der Lage, auch gegen die Amoriter zu kämpfen. Also das ist kein Essen oder so. Ja. Nee, Amoriter heißt das. Kennt ihr Amoriter? Voll lecker. Brot in Ei und in der Pfanne ausgebacken. Wow, lecker. Können die alle probieren. Aber gegen diese Pfunde kämpfen wir nicht. Wir kämpfen gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Epheser 6. Und gegen die Zeit. Gegen die kämpfen wir auch. Gucken wir uns noch kurz an, diesen Kampf. Ab 24. So, jetzt. Schaut mal, jetzt ist alles, was Sie gelernt haben. 38 Jahre. Jetzt haben sie ungefähr ein Jahr Zeit und 11 Monate, es zu erproben. Bevor sie einen Monat lang sich daran erinnern und drüber laufen. Okay? So, jetzt werden ein paar Kämpfe geführt. Vers 24. Macht euch auf, brecht auf und zieht über den Fluss Aaron. Siehe, ich habe den Amoritern Sihon, den König von Heschbon und sein Land in deine Hand gegeben. Fang an, nimm es in Besitz und lass dich in einen Krieg mit ihnen ein. An diesem Tag will ich anfangen, Schrecken und Furcht vor dir auf die Völker unter dem ganzen Himmel zu legen. Wenn ich das lese, kriege ich Gänsehaut. An diesem Tag will ich anfangen, auf all diese Könige ein Schrecken zu legen. Wir kommen dahin, Josua, aber es ist uns, glaube ich, noch ein bisschen im Hinterkopf noch von früher, als die nach Jericho gekommen, zu der ersten mega befestigten Stadt. Was haben die Bewohner gedacht? Wir haben Angst. Wir kennen das Volk und wir wissen, welcher Gott mit ihnen kämpft. und wir warten 38 Jahre hier. Wir warten und sind über jeden Tag froh, wo sie nicht kommen. Weil wir wissen, was passiert, wenn sie kommen. Und die Israeliten denken, oh, die sind so groß, so mächtig, so stark. Und sie zittern und fürchten sich wegen Israel. Nein, weil sie wissen, in welchen Namen Israel kommt. Wer ihr Gott ist. Dass er all das getan hat, was er getan hat. Und mit den Weltmacht, wenn er mit der Weltmacht so umgegangen ist, was macht er mit uns, mit unserer Nineveh-kleine Stadt hier? Versteht ihr? Das wussten sie. Und die Dämonen zittern. Und fürchten sich. Und wenn Jesus nur kam, schrien sie, fielen ihm vor die Füße und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, uns vor Zeiten zu quälen? Lass uns lieber in die Schweine fahren. Erbarm dich! Die Dämonen fliehen, die Dämonen fürchten sich, sie wissen, wer es ist. Nur die Menschen nicht, wer es ist. So, warum ist der Sieg möglich? Das Volk schaut auf den mächtigen Gott, das eine, und Gott legt Furcht auf die Feinde. Er legt Furcht, überlegt euch mal das, er legt Furcht auf, er kann es sogar so machen, dass sie sich gegenseitig dann, hat er eins ums andere mal gemacht, ich bin kein Politiker, da sei ich ferne, ich mache meine Augen auf, guck mir diese Welt an und für mich sind das Plagen, für mich sind das die 10 Plagen, da richtet Gott diese Welt und diese Dämonen und er lässt sie gegenseitig sich töten. Sich gegenseitig berauben, sich gegenseitig lästern, sich gegenseitig vernichten. Das Gericht. Das Gericht. Wir müssen diese Kämpfe nicht kämpfen. Seid still, denn der Herr kämpft für euch. Er lässt Furcht auf ihre Herzen in Erwartung der Dinge. Sie messen ihre Ozonloch, ihre, wie heißt diese Werte? Ja, Feinstaub, CO2 und Panik, die Welt, oh, Klimawandel. Ich bin kein Leugner vom Klimawandel, ich bin kein Trump. Nein, es ist so, das Eis schmilzt, da kann man nicht leugnen, gell? Es wird wärmer, wir merken in Deutschland die Temperatur, wir merken das alles. Aber der Punkt ist, wisst ihr, warum das so ist? Warum? Und was können wir wissen? Jetzt fahre ich einen Diesel weniger und dann rette ich die Welt. Hä? Was müssen wir tun? Freitags nicht zur Schule gehen, auf die Straße. Ja, auf die Straße und den Leuten das Evangelium verkündigen. Jesus kommt bald. Das ist das Gericht. Macht die Augen auf. Macht die Augen auf. Was passiert hier? Wenn Gott wollte, oder andersrum, wir könnten unser Leben lang mit Ozon wie heißt es nochmal? CO2. Dem wichtigen Element, das er auch geschaffen hat. Rumstreiten, rumärgern und die Welt wird noch 1000 Jahre bestehen. Wird gehen. Aber wenn Gott will, dann wird sie nur noch ein Jahr bestehen. Und vielleicht noch einen Tag, wenn er will. Wenn er sagt, vorbei, dann ist vorbei. Wisst ihr wann? Wenn er sagt, lang genug. Wenn er sagt, lang genug. Lang genug hat sich diese Welt um sich selbst gedreht. Es ist vorbei. Dann ist vorbei. Und die Menschen fürchten sich, oder? Fürchten von den Folgen. Sehen alles davon schwimmen. Buchstäblich. Und, was sagt die Offenbarung? Dazu kommen wir auch noch im anderen Seminar. Und lästern weiter. Und tun nicht Buße. Und wir erwarten dann alles in der Endzeit, irgendwo mal beim Antichristen, macht die Augen auf, wir leben mittendrin in dieser Zeit. Und sie tun nicht Buße. Was machen die? Die versuchen, die Welt zu ändern. Machen Gesetzgebungen und in ihrer eigenen Kraft, in ihrer Stärke versuchen sie es wieder, die Welt wieder in Bahnen zu lenken. Tun nicht Buße von ihrem habgierigen, bösen Herzen. Dass sie diesen Götzen hinterherlaufen. Warum ist es so schwer, all das zu verändern? Ja, dann müssen sie ihre Welt aufgeben, ihre Lebensphilosophie, ihre Bequemlichkeit, ihr Geld, ihr Lebensstandard. Das müsste sich ja gravierend ändern. Unmöglich. ganz ehrlich, als ein Witz. Aber sie erkennen nicht die Tragik, dass der Herr hier wirkt. Erkennen nicht. Also, der Herr legt Schrecken auf ihre Herzen. Sie fürchten sich. Sie fürchten sich. Der Herr geht voran. Bevor sie kamen, war der Herr da. Und er war da und sie hatten Angst gekriegt. Versteht ihr? Bevor sie kamen, hatten sie schon Angst. Warum? Weil der Herr vorher schon da war. Er hat Vorarbeit geleistet. Wenn der Herr nicht vorher da war und die Schrecken nicht auf die Herzen gelegt hätte, die wären aufgestanden, die hätten alles platt gemacht. Wie es vorher war, vor 38 Jahren. Was ist jetzt anders? Der Herr ist jetzt mit ihnen. Vers 26. Da sandte ich Boten aus der Wüste, Kedemot, an Sihon, den König von Heschbon, mit Worten: Ich möchte durch das Land ziehen, auf der Straße, nur auf der Straße will ich gehen. Ich will weder zu rechten noch zu linken abweichen. Nahrung sollst du mir für Geld verkaufen, dass ich esse, und Wasser sollst du mir für Geld ergeben, dass ich trinke. Ich will nur hindurchziehen mit meinen Füßen, wie mir die Söhne Esau getan haben, die in Seir wohnen, und die Moabiter, die in Ar wohnen, bis ich über den Jordan hinüberziehe, in das Land, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Aber Sihon, den König von Heschbon, wollte nicht bei sich durchziehen lassen. Was macht Mose hier? Mose tobt? Ah, der droht. Droht? Nö. Wie haben die Söhne Esau und die Moabiter ihn getan? Die haben ihm das doch alles gegeben. Sie haben gekauft und die haben es bekommen. Die sind durchgegangen. Da gab es keinen Streit. Was macht Mose? Ja, so mit weißen Pfännchen kommt er an und sagt: Hey, kein Stress. Nur kein Stress, lass uns einfach mal durchziehen. Hey, wir gehen durch, wir kaufen da, was wir brauchen. Das haben wir schon die ganze Zeit gemacht da. Ging alles gut. Wir gehen und durch, kein Problem, lasst uns da. Wir wollen ein anderes Land, wir wollen gar nicht euer Land. Machen wir das. Okay, warum läuft es hier nicht? Abgesehen, ist das gut oder nicht gut? Ja, klar gut. Weißes Fähnchen immer gut. Frieden ist immer gut. Gell? Mose, was macht der Mose da? Wenn ich so schreie, dann merkt ihr, irgendwie stimmt was nicht. Hat Gott gesagt, im Land Esau bitte nichts kämpfen, nur kaufen. Im Land Lot nichts kämpfen, kaufen. Im Land Amoriter nichts kämpfen, nur kaufen. Hat Gott das gesagt? Nein. Macht Friedensangebot, egal wo er hinkommt. Hat er das gesagt? Nein. Was hat er gesagt zu den Amoritern? Was muss man da tun? Kämpfen. Hey, kein Kämpfen. Hey, komm, lass uns einfach so mal. Lass uns in der Ruhe einfach. Wir brauchen doch nicht kämpfen, gell? Rein theoretisch, wenn der Feind uns dann wirklich in Ruhe lassen würde, die Amoriter, was fürs Fleisch steht, dann würden wir sagen, dann würden wir in Ruhe durchziehen können. Funktioniert nicht. Und wisst ihr, aus welchem Grund nicht? Weil Fleisch so blöd ist? Weil Fleisch so gern kämpfen möchte? Weil Gott etwas gemacht hat. Schaut mal, Vers 30. Aber Sihon, der König von Heschbon, wollte uns nicht bei sich durchziehen lassen, denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist verhärtet und sein Herz verstockt, damit er ihn in deine Hand gebe, so wie es hier heute ist. Was war der Herrs Plan? Mit Frieden durchziehen? Koexistenz? Vernichtung? Auslöschen? Kein hier, lass mich in Ruhe und das kämpft den guten Kampf. Der Herr sagt, hier kämpfen. Die wollen nicht kämpfen. Also was macht der Herr? Er macht einen Kampf. Das ist schon hart, gell? Er lässt den König, verhärtet sein Herz. Kommt euch das bekannt vor? Ah, da war es schon mal so. Der Herr Pharao, der wollte es doch immer wieder ihn ziehen lassen, gell? Erste Plage, Schnauze voll, oh, das ist mir zu teuer. Lass doch die blöden Sklaven ziehen, haben wir unsere Ruhe. Holen wir uns halt andere. Dann, gerade weg, der Herr verstockt das Herz und denkt, nee, ist zu anstrengend, andere Sklaven holen. Die haben schon eingelernt, weißt du. Also holt sie zurück. Ich mach Pause. Wie oft war das so, oder? 10-mal. Und der Herr verstockt. Der Herr verstockt, warum? Weil der Herr nicht einfach nur sagt, okay, ich will nur, dass mein Volk geht. Der Herr sagt, ich werde alle Feinde töten. Ich werde sie vernichten. Es bleibt nichts übrig davon. Konsequent sein. Das ist schwer für uns, konsequent zu sein. Wisst ihr, was wir machen? Im Tal beten wir Gott an, auf den Höhen machen wir unsere Tempelchen. Schwer konsequent zu sein. Schwer radikal zu sein. Schwer. Vor allem schwer auf dieser Welt hier. Auf dieser Wüstenwanderung. Der Herr übt. Er übt, warum? Warum so? Weil sie im verheißenen Land, wisst ihr, was sie nicht machen können? Lasst uns hier mal durchziehen. Kein Problem, wir kaufen es von euch ab. Ihr rückt ein bisschen zur Seite und wir gehen auf die Seite und dann machen wir Koexistenz im verheißenen Land. Sie müssten lernen, Gott komplett gehorsam zu sein und alles Alte beiseite zu schaffen. Warum? Denn da steht Gottes Gericht darüber. Gott akzeptiert das nicht. Mensch Mose. Gut, dass der Herr ist nicht Mose, gell? Gut gemeint. Schaut mal, wie oft wir in der Bibel solche Beispiele finden, wo ich mir sicher bin, dass viele das für ein vorbildhaftes Verhalten nehmen und für Verhaltungsethik. Als erstes Frieden anbieten. Wem müssen wir Frieden anbieten? Ganz ehrlich, wem? Müssen wir Frieden anbieten? Ja, wem Frieden anbieten? Dem auch Gott Frieden anbietet. Wem können wir keinen Frieden anbieten? Den Gott auch keinen Frieden anbietet. Versteht ihr? Und wir bieten keinen Frieden an, den Gott Frieden anbietet, und wir bieten Frieden an, die keinen Frieden von Gott haben, und kämpfen mit denen, die Frieden haben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott sagt, das muss weg, Frieden. Und sagt, nee, bloß nicht. Wo gesagt, aber den Frieden geben. Wem? Gegen wen kämpfen wir? Gegen wen kämpfen wir nicht? Gegen was kämpfen wir? Gegen was kämpfen wir nicht? Pause.